Hallihallo, liebe Fotopodcaster und Foto, oh, Gottes Willen.
Es passt heute.
Und Fotopodcasterinnen. Wir sind bei der Folge 205 des Fotopodcasts. Heute in wieder etwas kleinerer Besetzung. Wir haben zum einen in Fulda den Michael. Hallihallo, Michael.
Hallihallo an alle da draußen.
Und natürlich in unserem Hauptstadtstudio, wahrscheinlich, so wie es aussieht, zum letzten Mal, wenn ich das richtig verstanden habe, der Neufi, hallo.
Hallo zusammen, ja, das hast du, glaube ich, richtig verstanden. Das Hauptstadtstudio schließt und wird dann wahrscheinlich in Groß-Gerau wieder eröffnet. Also nicht das Hauptstadtstudio, aber so mein neues Studio. Deswegen, winke, winke, ne?
Winke, ja, winke, Berlin. Ja, hier ist der Thomas aus Karlsruhe und wir sind bei der Folge 205. Heute wahrscheinlich mal eine kurze, knackige Folge aus verschiedensten Gründen. Und dann steigen wir doch direkt ein, weil der Michael muss heute nochmal weiter arbeiten. Wir haben im Moment gerade alle ziemlich viel um die Ohren. Und dann steigen wir doch direkt ein mit dem beliebten Thema Housekeeping mit Neufi.
Ja, hallo. Ja, was soll ich sagen? Das letzte Mal hat es ja so ein bisschen gerumpelt mit Chat und Livestream und sowas mit dem Player. Das lag daran, dass der Chat und der Livestream, das hatte ich in eine Seite alles so ich weiß gar nicht, wie man das als nicht-Techie beschreiben kann. Ich mach's mal Techie-like. Ich habe das als iFrame eingebunden. Und da der Chat regelmäßig refreshed wird, ist dann natürlich auch die ganze Seite neu geladen worden und insofern auch der Livestream hing dann immer weg. Ich habe das jetzt ein bisschen umgebaut, habe das einfach so gemacht. Wenn ihr auf fotopodcast/live geht, da findet ihr einen Link zum Livestream. Also da geht ein neues Fenster oder ein neuer Tab auf mit dem Stream. Den könnt ihr im Hintergrund einfach laufen lassen und der Chat läuft jetzt bei uns auf der Seite. Was mir noch nicht gelungen ist, das auch entsprechend so zu bauen, wenn ihr direkt auf die Seite geht, wo der Livestream läuft. Da ist zwar ein Link auf fotopodcast.de/live, aber da geht kein neues Fenster auf. Das scheint mit dieser, das ist so ein bisschen ein komisches Format, was man da hat. Das ist so eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ja, das ist so eine Art Textbaukasten, den man da hat. Man hat so ein paar Formatierungsmöglichkeiten. Man kann auch irgendwie HTML einbinden, aber wenn ich in HTML das so einpflege, dass eigentlich ein neues Fenster geöffnet werden soll, dann tut das halt einfach nicht. Ich weiß nicht so genau, woran es jetzt liegt. Aber geht einfach auf fotopodcast.de/live und dann klickt ihr den entsprechenden Link dazu an und dann habt ihr alles, was ihr braucht. Dann habt ihr den Chat und den Livestream. Müsst ihr nur noch oben auf den Play-Button drücken. Da habe ich euch sogar noch einen kleinen Screenshot hingemacht, dass man das auch, ich hoffe, das ist verständlich, was ich da beschrieben habe. Und ja, dann kann man uns auch live zuhören. Ich hoffe, ohne Aussetzer dieses Mal.
Ja, wunderbar. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema live. Aufgrund der Tatsache geschuldet, dass wir gerade alle so ein bisschen unter Strom stehen, viel um die Ohren haben, haben wir es rechtzeitig auf den verschiedenen sozialen Medien zu posten, dass wir heute live gehen, aber nichtsdestotrotz ist der Daniel gerade live dabei im Chat, weil der nämlich er hat sich unseren Aufruf zu Herzen genommen und hat sich Podlive installiert und uns da abonniert und dann kriegt er natürlich eine Nachricht, wenn wir live gehen. ohne dass wir das vorher ankündigen müssen. Also es hat durchaus Vorteile, wenn ihr euch diese Podlife-App installiert und uns da abonniert. Mhm. Weil wenn wir es mal wieder verpeilen, rechtzeitig Bescheid zu geben, dann ist die Chance da, dass ihr da trotzdem informiert werdet und dann live dabei sein könnt, wenn ihr dann zufällig Zeit habt.
Ihr bekommt dann einfach so eine Push-Notification und die bekommt ihr sogar auch schon in der Pre-Show. Ja, wir machen nie so wirklich Pre-Show, sondern wir lassen einfach ein bisschen Musik laufen, aber dann seid ihr zumindest schon mal vorgewarnt und dann gibt es auch noch mal eine Push-Notification, wenn wir dann wirklich live gehen. Also ihr kriegt quasi zwei Push-Notifications und dann habt ihr vorher sogar noch eine halbe Stunde Zeit, um euch Chips, Cola, Bier oder was weiß ich zu holen, um das auch wirklich zu genießen. Also lohnt sich wirklich, diese App sich zu besorgen. Die gibt es auch als Desktop-App, glaube ich. Also zumindest auf Mac. Windows weiß ich nicht genau.
Oh, habe ich noch gar nicht geguckt, aber könnte durchaus sein. Hm, okay. Gut. Ja, dann steigen wir mal ein mit dem nächsten Thema.
Ja, Hörerfeedback. Und da hat der Neufi im Endeffekt was aufgegriffen, das bereits zur Folge 203 kam, denn auch für Mac gibt es ab und zu was Neues.
Ja, so ab und zu gibt es da was Neues, genau. Ich hatte bei der Folge 203 hatte ich das Thema GIMP angesprochen, dass es da jetzt endlich was Neues gibt und habe die Neuigkeit verkündet, aber für Mac gab es da irgendwie nichts. Das ist falsch, das ist nur auf einer anderen Plattform. Ich weiß nicht, das ist wohl ich weiß nicht, ob das jemand dann entsprechend kompiliert oder ob er da mitschreibt an dem Programm, weiß ich nicht genau, aber wir haben das verlinkt auf Prata.com kann man auch GIMP 2.0 für macOS. Also inzwischen ist es bestimmt in der höheren Version schon. Ich kann ja gerade mal schnell schauen, aber da gibt es zumindest eine, die Release 2.10.2 ist da jetzt raus. Und die gibt es auch für Mac, die kann man da runterladen. Ja. Und nur mal zum Richtigstellen. Es tut sich was.
Aha. Ja. Und sie bewegen sich doch, die Großen. Jedenfalls laut Rumors.
Ja. Ich habe das ich habe da die ganze Zeit schon so ein bisschen ein Ohr dran gehabt. Also Ken war da ein bisschen früher. Aber jetzt scheint doch auch Nikon, zumindest nach den Rumors, man munkelt sogar, dass die jetzt demnächst relativ schnell schon rauskommen sollen. Und zwar gibt es wohl eine spiegellose Kamera, also eine Systemkamera im Vollformat. Es gibt wohl zwei Modelle. Jetzt habe ich den Artikel gerade nicht offen. Ich meine irgendwie sowas von 24 und irgendwas noch ein bisschen höher aufgelöst mit den Megapixeln. Soll vom Design her ähnlich sein wie so eine Sony eine Alpha 7. Nur ein bisschen griffiger soll es sein, hieß es. Okay. Die kleine soll so um die 24, 25 Megapixel haben und die große, ich habe ja gesagt, zwei Modelle, soll um die 45 Megapixel sein. Ja, hat einen 5-Achsen-Stabilisator am Sensor. Hört. Aha. Ist nicht besonders schnell, wie ich finde, weil 9 Bilder die Sekunde ist jetzt nicht so der Kracher, wenn man so andere sieht. Allerdings.
Aber für spiegellos könnte auch schneller
sein. Ja, spiegellos könnte schneller sein, aber ich vergleiche das, glaube ich, auch mit MFT. Ich weiß nicht, wie schnell ist denn die Sony? Thomas, du bist ja hier neuer Sony-User, habe ich gelesen.
Oh, jetzt hat er mich geoutet.
Ja.
Ich habe ja nicht die aktuelle, ich habe ja nicht die Dreier, sondern die Zweier. Und ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber die ist nicht so wahnsinnig schnell. Mhm. Das ist so einer der Nachteile. Also ich bin ja so, erzähle nachher ja ein bisschen nochmal was zu dem Thema. Bin so ein bisschen am Austesten und am Gucken und was gefällt mir denn besser als an den Micro Four Thirds, was schlechter. Und die Serienbildgeschwindigkeit ist definitiv schlechter. Und bei meinem Modell jetzt auch noch mit dem besonderen, ich glaube bei der 3er haben sie das geändert, aber bei der 2er Version ist es so, wenn man Serienbilder macht und der speichert die weg, dann kann man erstmal gar nichts machen. Dann ist die Kamera blockiert.
Ach, das war dieser Bug, hätte ich mal gesagt. Das ist ja kein Bug, sondern...
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, also man kann da zwei Geschwindigkeiten einstellen, Low und High. Und ich meine, dass High bei 6 Bilder die Sekunde liegt.
Naja, das würde
Sinn. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Gut, ich meine, ich habe ja die R2. Das heißt, die hat ja 42 Megapixel. Mhm. Und naja. Da muss man natürlich, das muss auch mal verschafft werden.
Klar. Also. Aber alles, was ich jetzt hier gerade erzähle, ist natürlich nur Rumor. Ne? Also das sind Gerüchte, mehr nicht. Aber die Quellen deuten darauf hin. Ich mache einfach mal weiter. Also die als Speichermedium soll XQD und CF Express zum Einsatz kommen. XQD, wisst ihr ja, XQD ist... jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil ich alles so ganz leise höre, aber ich mache einfach mal weiter. XQD ist dieses Format, ich glaube, das gibt es nur bei Nikon, oder? Ich glaube, das hat...
Soweit ich weiß, gibt es nur von Sony und nur für Nikon.
Ja, ich
Quatsch, nicht nur für Nikon. Also von Sony gibt es die XQD-Karten. Nee. Ich denke, für Sony wird es auch gehen.
Nee, so.
Ich glaube nicht.
Das war damals nämlich das Ding. Ja. Das ist wohl von... Das stammt wohl von Sony, aber Sony hat es nie bei ihren Kameras eingebaut irgendwie. Also zumindest nicht bei den Fotokameras. Bei den Videokameras bin ich nicht so firm.
Ja, bei Videokameras gibt es eine von Sony, die das konnte und... von Nikon war es die Nikon D4 und da ging das mal los.
Ja, genau. Und bei der 850 ist es jetzt, glaube ich, auch wieder im Einsatz. Egal, also ist nicht so schlimm. Aber weil wir es eben gerade von der Frame, also von der maximalen Folgegeschwindigkeit hatten, spielt das für euch eine Rolle beim Fotografieren, ob der Foto irgendwie 5 oder 9 oder 15 oder 30 Bilder die Sekunde macht. Nee. Das sind noch pathologische Fälle, oder?
Ja, ich denke auch. Also für Sportfotografen macht es sicherlich einen Unterschied,
aber okay.
Die werden dann sicherlich keine Sony haben, denke ich. Also
ich sage mal, es ist immer die Frage, was man tatsächlich damit macht. Ich brauche es nicht. Ich habe ja meine 7D Mark II, die macht glaube ich 10 Bilder die Sekunde, damit kann ich durchaus gut leben, brauch's aber auch nur ganz selten, gerade eben wenn ich Sportfotografie mal mache oder Kinder habe, die zum Beispiel springen und hüpfen, dann ist das auch ganz gut.
Ja.
Weil das nicht so auf direkten Zuruf geht, aber ansonsten habe ich das eher auf Silent Mode und dann zwar schon Seriengeschwindigkeit, aber ich bin immer ganz happy, wenn ich das Fingerspitzengefühl habe und nur ein Bild schieße anstatt eine ganze Reihe, weil ich dann selektiv schieße und fotografiere.
Also mir ist es, vor Jahren war ich ja mal am Hockenheimring, da hatte ich glaube ich schon von erzählt, da hatte ich auch gedacht, naja, holst du mal alles aus der Kamera raus, machst du schnell und Serienbild. Das ist bei mir, ich weiß es noch nicht mehr, ich glaube 6 Bilder die Sekunde, ich weiß aber nicht mehr. Und im Nachhinein habe ich festgestellt, verflixt, also das bringt es irgendwie nicht. Die 6 Bilder, die haben nur viele Bilder verursacht. Aber dass ich jetzt eine höhere,
bessere
Auswahl, also mehr gute Bilder hatte, war es überhaupt nicht. Ich glaube, wenn ich auf Einzelbild geschossen hätte, hätte kaum einen Unterschied gemacht. Aber bei wo es eine Rolle spielt, also was ich dann auch viel gemacht habe, das sind Mitzieher und habe da eben rattern lassen. Aber wenn ich da nur auf 3 Bilder geschaltet hätte, wäre es auch gut gewesen. Also
klar, weil du musst halt dann den richtigen Anfang haben, damit du in der Serie die richtigen Momente immer hast. Ja, ne?
Also irgendwie scheint, also wie gesagt, bei so hüpfenden Kindern auf dem Trampolin oder sowas, kann ich mir vorstellen, dass es da vielleicht Sinn macht. Aber das sind irgendwie, oder könnt ihr euch daran erinnern, als wir auf der Fotokina waren, so wenn du mit Farbe wirfst und da nicht mit dem Blitz einfrierst, sondern mit der Kamera an sich, dann macht das auch Sinn, aber das sind so Spezialfälle. Also.
Ja, aber ich bin ja immer noch unheimlicher Verfechter davon, dass bewusste Fotografie nichts mit einer hohen Serienbildgeschwindigkeit zu tun hat. Ne? Also Synchronisation, davor ging das auch mit Ballons, die platzen. Man musste halt 2-3 Mal öfter schießen. Aber man hat angezählt, man hat sich synchronisiert mit dem Assistenten, man hat, das Model musste still starr stehen. Jetzt ist es halt dementsprechend einfacher. Ich weiß nicht, ob es dementsprechend besser ist.
Ich hatte nicht den Eindruck, dass es besser ist, muss ich ehrlich sagen. Ich bin sogar der Meinung, dass wenn du mit dem Blitz einfrierst und dann auch nur ein Schuss von mir aus hast, hast du nicht die Möglichkeit aus, was weiß ich, 20, 30 Bildern zwar auszuwählen, aber ich meine so von dem, die sind ein bisschen crisper, wenn du mit dem Blitz einfrierst. Also von der, ja, gerade bei solchen, ich weiß nicht, was war das für eine Farbe, das war so eine Handmalfarbe irgendwie oder sowas. Ich habe den Eindruck, das gefällt mir vom Bild her ein bisschen besser, wenn man das mit dem Blitz einfriert. Also auf der Fotokina war das mit Dauerlicht, glaube ich, ne?
Das war mit Dauerlicht, ja.
Hat er das irgendwie gemacht?
Auf dem Olympus-Stand, ja, ja. Da hat man das mal gezeigt. Das war die Hyperkamera, die wir auch dann im Studio hatten, bei der wir auch festgestellt haben, dass die Seriengeschwindigkeit mit Aufsteckblitz gar nicht geht.
Mhm. Ja, weil er schnell genug nachlädt.
Oder ging.
Nee, da war irgendwie, das war aber irgendwie so ein Firmware-Problem wahrscheinlich.
Ach so, da, ja,
da
genau.
Da war das dann blockiert.
Das war da, als der verzweifelte Thomas in der Ecke mit dem Handbuch,
ja,
gesessen,
ja, genau.
Mit dem Handbuch in der Ecke gesessen hat. Genau.
Ja, ich denke, es kommt wirklich auf den Anwendungsfall an. Also ja. Ich denke, bei Sportfotografen, ja, bei Wildlife-Fotografen, da gibt es sicherlich Vorteile bei sowas. Mhm. Ja. Aber ja.
Aber auf was ich ja hinaus wollte, ist, das wird immer so als Hammer-Feature irgendwie rausgekehrt schon fast. Mhm. Und ich muss das sagen, das spielt eigentlich bei 80% der Fotografen spielt das doch überhaupt keine Rolle.
Na gut, wir können ja mal die Hörer fragen.
Ja, ja.
Was ist so der Anwendungsfall für hohe Bildwiederholraten oder Bild... Na, wie nennt man es? Sag schnell. Oh Mann.
Frame-Raten.
Ja,
genau. Aufnahmegeschwindigkeit.
Ja. Jetzt haben wir es. So. Einfach mal so Feedback. Ne? Also gibt es da Anwendungsfälle? Ist es für euch wichtig? Oder
also jetzt auch sowas? Jetzt aber nicht nur aus der Theorie, was ihr euch ausdenken könnt, sondern ob ihr solche Anwendungsfälle habt auch einfach. Mhm. Ne? Wie gesagt, das liest sich zwar immer toll, 30 Bilder die Sekunde, Wahnsinn, aber ich habe da irgendwie kein Use Case für.
Aber mir ist es eingefallen, dass ich, also kann ja kurz auch da mich outen, meine Shownotes oder meine Notizen für die Folge sind verschwunden und ich wusste, irgendwas habe ich zum Thema Nikon gehabt, habe es jetzt parallel gesucht und habe es auch wieder gefunden und zwar passt es in diese Rumors mit rein. Es ist ein Patent aufgetaucht, was Nikon eingereicht hat. Also das ist jetzt kein Gerücht, sondern der Patentantrag ist tatsächlich gestellt worden. Und zwar geht es um einen vollelektronischen Verschluss, also quasi einen Zentralverschluss letzten Endes, Global Shutter und einen Phasenvergleichs-Autofokus, so entsprechend diesem Dual-Pixel-Technologie von Canon. Also da gibt es ein Patent, das ist jetzt unklar, ja, bei Patenten weiß man ja nie, wird dann auch tatsächlich was draus und theoretisch auch wäre das für eine ganz normale Spiegelreflex einsetzbar, aber wohl auch die Zeichnungen dazu sehen eher auch so Richtung Systemkamera aus. Also vielleicht wollen sie da wirklich ein bisschen was draufsetzen und sagen, wir machen jetzt nicht auch eine Systemkamera, ja, 3 Jahre zu spät oder so, sondern vielleicht haben sie sich da tatsächlich was dabei gedacht und wollen da was bieten, was vielleicht andere noch nicht haben.
Ja, aber dieses quasi die Sensoren auf den Chip geklebt, das haben doch auch schon andere gemacht.
Ja gut, wie gesagt, das mit diesem Dual Pixel, das hat ja Canon, hat es ja diese Technik. Aber diesen Global.
Canon hat diese Technik.
Ja, ist ja gut.
Irgendwas müssen sie ja auch können.
Aber diese Global Shutter, das gibt's, glaube ich, in der Form noch nicht. Jedenfalls nicht bei so.
Ja, ich weiß auch nicht so genau, was dahinter steht, muss ich ehrlich gestehen, bei Global Shutter.
Es bedeutet, dass man den Chip quasi auf einmal auslesen kann und nicht, wie es üblich ist, Zeile für Zeile, was zu diesem Rolling Shutter Problem dann führt. Das heißt,
das hilft doch nur beim Filmen. Also diesen Effekt hast du doch eigentlich nur beim Filmen, diesen Rolling Shutter Effekt.
Nee, der kann sich auch, wenn du
Mitzieher machst, ist es vorstellbar, ja. Also wenn du dich eben, wenn du die Kamera...
Dann verformt sich sozusagen, weil die Kamera wird bewegt, während der Chip teilweise ausgelesen wird und dann wird halt ein rundes Rad wird dann halt eher eiförmig,
aber ums Auslesen geht es doch eigentlich gar nicht beim Fotografieren. Ich meine, der Verschluss geht auf, das Bild wird erfasst und geht zu. Und wie es dann ausgelesen wird, ist doch Schnurzpiep.
Nee, beim Vollelektronischen ja nicht.
Ach stimmt, da, ja.
Verschluss ja offen.
Ja,
das ist ja genau der Punkt
dabei. Das ist der Punkt, ja. Okay. Ja. Gut, jetzt habe auch ich das verstanden.
Na, dann können wir ja jetzt aufhören.
Genau, da können wir direkt Ziel erreicht.
So. Naja, gut, das haben wir schon, die unterschiedlichsten Themen eigentlich aus Rumors angeschnitten. Wir haben auch schon darüber berichtet, dass der Thomas Olympus nicht mehr alleine treu ist, sondern meint, er muss dementsprechend angefixt von verschiedenen Themen nicht nur eine Kamera, sondern auch anderes Zubehör dazu kaufen.
Ja, genau.
Und hatte mal einen Kaufrausch, gell?
Und,
der Thomas hat
das Gas. Das eine hatte ich schon länger auf der Liste und das hat sich dann jetzt irgendwie so ein bisschen blöd gefügt. Und zwar gibt es von Laowa die sind so Dritthersteller für Objektive, chinesischer Hersteller, und da ist schon länger mal ist die rausgekommene Objektiv ein 60mm Makro, was eben im Maßstab 2:1 abbildet, maximaler Vergrößerung. Das heißt, dein Objekt wird doppelt so groß, wie es tatsächlich ist, auf dem Chip aufgezeichnet. Mhm. Und das kann man natürlich in verschiedenen Anschlüssen bekommen, und das hatte ich mir eigentlich für MFT, Micro Four Thirds, gekauft. Also das Objektiv selber hat einen Nikon-Anschluss, also habe ich mich für einen Nikon-Anschluss entschieden, weil ich habe ja auch noch Nikons rumliegen. Und dann eben Adapter für Micro Four Thirds, und dann habe ich eben noch gleich einen für die Sony E-Mount mitbestellt. Und weil mich das Thema Makro irgendwie fasziniert, habe mich aber noch nie so wirklich damit beschäftigt. Und dachte mir, komm, jetzt hole ich mir mal so ein Makro-Objektiv. Und aber aufgrund eben der weiteren Zukäufe bin ich da noch nicht so wirklich weit damit gekommen. Also es steht hier rum und guckt mich ganz vorwurfsvoll an, weil ich damit noch gar nicht viel gemacht habe. Heute habe ich dann mal, dachte mir, gut, vielleicht kriege ich das noch fertig für die Sendung, habe ich mal irgendwie so ein Sendstück fotografiert und eine Blume und da versucht so mit Fokus-Stacking, ne, weil der Schärfebereich ja sehr eng ist, einfach mal damit zu spielen, aber bin jetzt noch nicht wirklich so weit, dass ich da was zeigen kann, aber vielleicht reicht es für die Shownotes.
Thomas, das Fokus-Stacking, wie hast du das gemacht? Hast du einen Makroschlitten benutzt dafür, oder?
Ja, ich habe mir da so ein Makroschlitten gekauft. Mhm. Also da gibt es ja, das geht ja von bis, ne? Also von, sagen wir mal, 2,95 Euro bis gefühlt 1.000 Euro. Ja, da gibt es ja alles mögliche. Ich habe da irgendwie so eine günstige Lösung und habe mich mit der jetzt mal heute das erstmalig probiert. Und ja, der Teufel steckt natürlich immer im Detail, ne? Weil man bewegt ja die Kamera durch so einen Makroschlitten und damit verschiebt zwar die Schärfe, aber natürlich auch den Bildausschnitt leicht. Ja. Jetzt muss ich aber mal gucken, ja, wie das dann mit diesem Zusammenstitchen oder wie nennt man das, Stacking dann eben in der Software funktioniert. Soweit bin ich noch nicht. Ich habe jetzt einfach nur mal die Aufnahmen gemacht.
Mhm, okay.
Und habe es dann aber direkt an die Sony, weil ich dachte mir, okay, du hast jetzt 2:1 Abbildungsmaßstab und dann nochmal 42 Megapixel, also durchaus nochmal ein Crop-Potenzial. Und dann, oh, ja, bin schon, den schon, dann probieren wir das doch mal.
Hashtag wie gesagt, Grob-Potenzial.
Ja, ein echtes Grob-Potenzial. Ja. Aber soweit schon ganz, ganz interessant. Also gerade auf so einer Send, auf so einem Sendstück, wenn man das dann so ganz nah sieht, das ist schon erstaunlich, wie das ja. dann so aussieht. Also, was man so mit bloßem Auge gar nicht vermutet.
Wer dieses Focus-Stacking mal ausprobieren möchte, bei Photoshop gibt es da, glaube ich, unter den, wie heißt das, Automatikfunktion? Nee.
Ja, genau, da gibt es irgendwo die Möglichkeit.
Genau, da
muss man aber irgendwie so bestimmte Schritte einhalten. Mhm.
Und
weil ich habe damit schon mal rumgespielt und das hat mich nicht so restlos überzeugt. Ja,
bei Affinity Photo hatte ich das mal ausprobiert. Das war so eine Distel, die ich da fotografiert hatte. Das war bei uns im Fotoclub. Da hatte ich so einen kleinen Workshop gemacht zur Makrofotografie. Da haben wir uns so eine Distel vorgenommen. Und das hat relativ gut, also so vollautomatisch, hat das relativ gut funktioniert. Mein Rat nur an der Stelle, lasst außen drum so ein bisschen Rand, den ihr dann nachher wegkroppen könnt. Mhm. Also ein bisschen Kropppotenzial lassen.
Ja, genau. Siehst du? Alles richtig gemacht.
Weil je näher du rangehst, desto formatfüllender wird das Foto natürlich und der sucht sich dann halt automatisch die Bereiche raus, die er da in der Schärfe liegen hat, und maskiert das entsprechend an den anderen Stellen aus. Ja.
Ich sag, bei der Photoshop-Automatik, als ich da mal damit rumgespielt habe, das war ganz merkwürdig, weil eigentlich würde man ja denken, dass die einzelnen Layer, also wenn man sich die Masken dann anguckt, dass die eigentlich relativ einheitlich, weil sich die Schärfe ja, wirklich so durchs Bild durchwandert, ja, dass das eigentlich relativ klar abgegrenzte Bereiche sein müssten,
ja.
oder zusammenhängende Bereiche. Und bei Photoshop war die Maske sowas von gefleckt und also, ich mir dachte, das kann ja gar nicht passen.
Mhm.
Da müssen Bereiche ausmaskiert sein, die eigentlich scharf sind und andere, die eigentlich in der Unschärfe liegen, die waren dann aber einmaskiert. Also es hat mich nicht so wirklich überzeugt. Aber gut, vielleicht habe ich da auch irgendwie was, vielleicht war ne, so Shit in, Shit out.
Ja.
Keine Ahnung. Das war auch mal nur so auf die Schnelle, um es mal auszutesten. Und habe mich da jetzt nicht wirklich intensiv damit befasst.
Ich bin gerade am gucken, ob ich jetzt relativ schnell diese Distel finde. Dann schiebe ich sie mal hoch. Im sag schon, da ist sie, ja. Im Slack und da kannst du das ja mal angucken.
Ah ja,
okay. Ich habe sie gerade noch hochgeladen, also ich weiß nicht, das ist irgendein JPEG, das ist auch wohl schon ein bisschen runtergerechnet, aber groß genug und das
sieht
ist,
aber gut aus.
Also das hat gut funktioniert mit der Automatik eigentlich.
Mhm. Weißt du noch, wie viele Bilder?
Oh, das müssen hattest? So irgendwas zwischen 15 und 20 waren das.
Mhm. Okay. Ja, aber das sieht echt gut aus. Ja.
Ich kann es euch dann ja auch mal hoch in die Shownotes hochladen. Da könnt ihr euch das mal anschauen. Also das ist das, was bei rausgekommen ist. Ich schaue nochmal nach, aus wie vielen Bildern das gerechnet wurde.
Mhm.
Die müsste ich noch haben, meine ich. Ja, sehr schön. Ja.
Das ist halt angefixt worden von den 50-Cent Münzen, würde ich sagen. Ne?
Ja, genau.
Die Münzen,
ja.
Die man für Tausende von Dollars verkaufen kann.
Also ja, richtig.
Sieh mal zu. Vielleicht machst du einen deutschen Pfennig, wenn du einen findest.
Ich glaube, da habe ich sogar noch irgendwo einen.
Ich habe so ein ganzes Döschen mit so alten Münzen, nur falls kann ich dir aushelfen.
Okay.
Ja, aber ja. Ich werde dann natürlich beteiligt, weil ich das Model stelle.
Aber klar doch. Das teilen wir dann. Ja. Hausbau und Fotografie, das klingt schwer nach Michael, dieses Thema.
Ja, irgendwie ist meine Folgenliste ganz anders als eure, aber gut, ich bin ja flexibel. Also das steht bei mir weiter unten. Aber das
echt? Macht
okay. Hausbau und Fotografie.
Mach mal ein Refrain.
Genau, also ich? Nee, irgendeiner schiebt der hier im Fleiß. Ist egal. Jo, das ist tatsächlich so und das ist einfach mal dahingehend bezogen. Hausbau und ein Architekt, der immer ein bisschen wie den Eindruck erweckt, er macht das, was er will, aber nicht das, was er soll. Was sich aber mittlerweile relativiert hat, aber natürlich beginnt jetzt auch dann die heiße Phase, man fängt schon an einzuziehen, umzuziehen, wobei der eigentliche Einzug noch aussteht, aber die Kellerräume sind schon einzugsbereit, die Garage geht schon, die Speisekammer haben wir mit Regalen verziert, juche, aber jeden Tag irgendwie zur Baustelle hinfahren morgens und nochmal abends und dann noch was schaffen, machen, tun und dann natürlich auch die Arbeit an sich und die Familie, man stößt so langsam an seine Grenzen und das merkt man einfach im Endeffekt, das ist einfach anstrengend, ich bin abends müde und kaputt. Und natürlich in der Fotografie, wenn ich in der Kamera stehe, bin ich trotzdem immer irgendwie wach und kreativ. Das ist kurios. Mhm. Aber in der Bearbeitung danach kostet es mich momentan ein bisschen Kraft.
Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ja.
Ja. Ich spreche das einfach mal so an, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das so dem einen oder anderen auch immer mal so geht. Also so gerne ich das auch mache und ich wollte es auch nicht missen. Aber momentan brauche ich wirklich ein bisschen Kraft. Die Nächte sind zu kurz, die Tage sind zu lang. Der Fokus ist momentan natürlich woanders, wobei ich meine Aufträge mache und auch meine Aufträge abschließe, aber nicht in der gewohnten schnellen Zeit, sondern ich brauche einen Ticken länger. Mhm. Das merke ich schon.
Ja, und dann kommt noch der Podcast dazu.
Ja, aber das ist ja gechillt mit netten Menschen quer aus der Bundesrepublik zu quatschen, ist schon mal
ja,
was anderes. Das trägt einen ein bisschen raus.
Ich meinte die Post danach. Ich habe vorhin, als wir angefangen haben, quatschen wir immer noch so ein bisschen vorher. Da habe ich den zwei Jungs hier erstmal unterbreitet. Wer macht die Post? Ich fahre in Urlaub.
Ich bin dann mal weg,
genau.
Ein schönes Fremdwort für mich dieses Jahr, dass er mit U anfängt und Laub aufhört.
Ja, das ist bei uns auch momentan ein bisschen schwieriger, weil ich dachte mir, ich müsste meine Tochter nochmal einpacken. Dann schnappen wir die Kameras und dann fahren wir nochmal eine Woche nach Berlin und wahrscheinlich nochmal ein paar Tage nach Amsterdam. Mal schauen.
Mhm. Okay.
Ja.
Die Tochter und die Coffeeshops einführen, das haben wir gerne.
Ja. Da habe ich gleich schon von der Regierung zu Hause den Zeigefinger bekommen. Da geht er nicht rein. Ja, aber das ist durchaus so. Jetzt hast du aber, da du ja als Fotograf auch wirklich, da du ja auch dein Geld mitverdienst, zumindest einen Teil davon, da kann es ganz leicht passieren bei mir, dass ich die Kamera fast überhaupt nicht in die Hand nehme in so einer Situation. Und das ärgert mich danach. Das ist nicht nur anstrengend dann, dass man die Bilder liegen lässt und nicht nachbearbeitet, sondern das ärgert dann obendrein dann auch noch, dass man zu wenig tut und naja, da muss man sich immer mal so...
Es baut sich so ein kleiner Druck auf, der dann irgendwann mit der Zeit wieder nachlässt.
Man muss sich so richtig aufraffen. Man wünscht sich da irgendeiner, der einem in den Hintern tritt und einen so ein bisschen nach vorne peitscht.
Ja, aber noch geht es mir gut, also von daher ist nicht so schlimm und in irgendwann den nächsten, zwei, drei, vier, fünf Wochen sind wir bestimmt eingezogen und dann wird es wieder ruhiger. Also von daher hoffe ich, dass dann so langsam wieder alles seinen normalen Gang findet und ich in allem, weil da ist noch das Administrative hinten dran, Rechnungen, Buchhaltung und den ganzen Krempel, dass das alles wieder seinen Gang geht. Gucken wir mal, es läuft.
Ja, das ist die Hauptsache.
Ja, und natürlich zum Fotografieren braucht man natürlich Licht und wenn man das mit natürlichem Licht macht, dann gibt es natürlich natürliche Bilder, die mit natürlichem Licht entstanden sind, in natürlichem Umfeld.
Genau. Trotz dem ganzen Hin und Her momentan habe ich aber trotzdem die Zeit gefunden. Letzte Woche wurde bei uns im Fotoclub, hat der Stefan, der hat ein Fotograf, der damit zu 100% sein Geld verdient mit der Fotografie, der hat einen Workshop gegeben und zwar ging es da um Lichtführung mit natürlichem Licht. Da bin ich natürlich auch hin, das habe ich mir nicht nehmen lassen, weil ich war gerade zu Hause und da dachte ich, ach, da gehst du doch kurzfristig mal hin und ich muss sagen, da geht unheimlich viel mit natürlichem Licht. Ich meine, natürlich, wenn die Sonne von oben brezelt und ihr steht auf dem freien Feld, da ist nicht viel mit Lichtführung, ne? Aber man kann ja beispielsweise, wenn man irgendwie schöne Porträts machen will, dann kann man ja entweder morgens oder abends, wenn die Sonne ein bisschen tiefer steht, kann man ja durchaus einen Spaziergang mit jemandem machen, den man porträtieren will. Und sich da so ein paar Ecken suchen. Und da muss ich sagen, das ist erstaunlich gut funktioniert das, wenn ihr beispielsweise mal wenn ihr an so einem Wegrand, der so ein bisschen bewachsen ist, und da sind so leichte, so, so kleine Löcher, wo so die Sonne so ein bisschen durchtrifft. Mhm. Und da einfach mal mit diesem vorhandenen Licht arbeiten, mal jemand an eine Stelle stellen. Jetzt kann man ja Folgendes machen. Man kann das Licht also tendenziell eher von vorne oder von hinten kommen lassen. Wenn ihr das Licht von hinten kommen lasst, dann müsst ihr halt schauen. Also da ist die Automatik ist bei der Belichtungsmessung im Normalfall dann völlig überfordert, ganz mhm. klar. Mhm. Dann geht ihr einfach mal ganz nah, da stellt ihr die Kamera einfach auf manuell. Also so komplett manuell stellt ihr die Kamera. Und dann, dann messt ihr einfach mal eine Wange, macht ihr eine Lichtmessung, behaltet diese Messung und macht damit mal tolle Fotos. Der Effekt wird sein, das ist etwas oder eigentlich nicht nur etwas, sondern ziemlich überstrahlt wird das Bild sein vom Hintergrund her. Und von vorne ist es korrekt, aber es ist eben, wie soll ich sagen? Das wirkt so ein bisschen flacher, bisschen viel Streulicht und sowas habt ihr da, aber den zu porträtierenden oder die habt ihr schön vom Hintergrund getrennt. Wenn ihr dann von der anderen Seite fotografiert, dann könnt ihr so Spielereien machen wie einen Punkt suchen, wo eben diese Lichtflecken direkt im Gesicht sind, weil ihr das Gesicht ja betonen wollt. Und da kann es auch schon mal ein bisschen anstrengend sein, in die Sonne zu schauen, weil das kann schon ziemlich heftig sein. Aber da könnt ihr auch einfach mit eurem Model einfach vereinbaren, mach mal die Augen zu und dann zählt ihr bis 3, 1, 2, 3, macht die Augen auf und ihr macht den Schuss beispielsweise. Was auch toll funktioniert, ist, wenn ihr irgendwie so eine Unterführung habt und dann ist hinten dran alles so ein bisschen ausgebrannt. Diese ganze Umgebung ist also viel heller als das, was ihr in so einer kleinen Unterführung oder sowas habt. Dann versucht doch mal einfach euer Model sich in Richtung Licht zu bewegen. Und dann kommt ihr an einen Punkt, wo die Sonne dann direkt drauf trifft. Und da geht ihr einfach mal ein bisschen rein und da seht ihr plötzlich, dass ihr müsst mit dem ISO ein bisschen hochgehen, aber ihr bekommt plötzlich ein super schönes, homogenes Licht, gerade in so Unterführung. Die sind grau, das heißt, ihr habt außenrum einen neutralen Reflektor, der ist schon fest in eurer Umgebung eingebaut. Also einfach auf solche Dinge mal achten. Hat unheimlich viel Spaß gemacht, einfach nur Fotos zu machen, ohne Lichthilfsmittel, sage ich einfach mal. Einfach ohne Reflektor, ohne Blitz, sondern einfach nur mit der Kamera. Ich muss sagen, ich mache da oftmals, wenn ich Porträts mache, mache ich oftmals wirklich zu viel Aufwand. Nachher sind wir noch ein bisschen in den Sonnenuntergang gegangen, haben noch ein paar Silhouetten und sowas geschossen. Es hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Und einfach mal ein bisschen drauf achten, wie ihr euer Model dreht, einfach auf die Lichtrichtung achten und mal gucken, wo kommt denn überhaupt Licht her. Muss nicht immer so komplett beleuchtet sein, sondern es reichen auch ab und zu mal so ein paar Lichtspots. Allerdings wird bei dieser Vorgehensweise, die ich gerade beschrieben habe, in fast allen Fällen wird eure automatische Lichtmessung versagen. Da einfach vorher manuell einmessen.
Ja, da fehlt mir. Mal,
Gut. Ich sag mal, dazu muss man wissen, wenn ihr manuell einmesst oder ich sag mal, ihr die Messmethode dementsprechend umschaltet, und das hat Neufi vorhin auch schon beschrieben, es wirkt sich immer auf das gesamte Bild aus und daher kommt das halt dann, wenn ihr was Dunkles anpinnt und ausmesst, dass alles andere dementsprechend heller gezogen wird und hinten ausbrennt. Das muss man einfach mal wissen. Das wirkt sich dann immer gesamt auf das gesamte Bild auf. Entweder wird das gesamte Bild heller oder dunkler, je nachdem, wo ihr eingemessen habt. Auf einem dunklen Fleck wird alles heller, auf einem hellen Fleck wird alles dunkler.
Wange funktioniert übrigens ganz gut. Ihr geht einfach nah mit der Kamera an die Wange, messt es ein und dann lasst ihr die Kamera so stehen.
Mhm, genau. Und man kann dann vielleicht noch ein bisschen unterstützen, indem man, wenn man jetzt eben gegens Licht fotografiert, dass man dann mit einem Reflektor da nochmal ein bisschen.
Klar, aber die Zielsetzung war ja komplett ohne. Einfach nur Kamera, Kamera und Mensch.
Also ja, oder man kann, einzusetzen. Was man auch machen kann, wenn man irgendwo eine weiße Wand hat.
Ja, klar.
Dass man die als Reflektor
benutzt. Genau. Aber achtet drauf, dass es irgendwie so ein bisschen neutral ist. So eine pinke Wand oder oder blau oder rot oder weiß der Teufel was, das hat natürlich Einfluss.
Und da kam mir jetzt gerade so ein Zitat, ich wusste nicht mehr, ich habe es gerade parallel gegoogelt, das passt da ganz gut, und das heißt, der Amateur sorgt sich um die richtige Ausrüstung, der Profi sorgt sich ums Geld und der Meister sorgt sich ums Licht.
Hey.
Ja? Ja, prima. Und dann fährt der Meister zu seinem Fotofachladen, kauft sich einen starken Blitz.
Aha, ja. Nee, also ich fand das wirklich eine sehr angenehme Art zu fotografieren. Ganz einfach deswegen, weil so einen Reflektor zu halten, gerade wenn ihr alleine seid, das erfordert Aufmerksamkeit. Und ihr habt wirklich nur, ihr habt eure komplette Aufmerksamkeit auf euer Model gerichtet, und das ist einfach, das ist irgendwie ein anderes Arbeiten. Ich fand das unheimlich entspannt und einfach nur schön, hat Spaß gemacht.
Ja, das ist im Grunde das, was ich war jetzt am, wann war es, Moment, überlegen, Montag, habe ich mich mit einem Hochzeitspaar getroffen, deren Hochzeit im August sein wird, und mit denen habe ich so ein Kennenlern-Shooting gemacht, und da mache ich eben genau das, also da geht es ja um den Prozess als solches, da geht es nicht so sehr ums Ergebnis, da geht es darum, dass man sich ein bisschen aufeinander einstellt, dass man vielleicht denen ein paar Anregungen gibt, ein paar Tipps und Tricks verrät, und da mache ich das genau so, also da gehe ich mit dem kleinen Besteck los sozusagen, ja, und mache genau das, einfach gucken, okay, was habe ich jetzt für Licht, was gibt's hier, was kann ich nutzen, und ja, es macht Spaß, das stimmt. Und die Ergebnisse sind eben aufgrund dessen, wie du sagst, ne, dass man sich eben nicht auf die Technik irgendwie konzentriert oder mit der Aufmerksamkeit in die Technik stecken muss, oftmals sogar besser dadurch, weil man einfach mehr an den Models dran ist.
Man kann sich natürlich auch weniger hinter der Technik verstecken, das muss man dazu sagen. Aber probiert es einfach mal aus, das ist wirklich ein sehr angenehmes Arbeiten, und wenn ihr ein schönes Licht habt, was ein bisschen flach reinkommt, vielleicht noch ein bisschen diffus durch eine Wand oder weiß der Teufel, guckt einfach rum, was ihr vorfindet, nutzt das, was ihr habt. Und ihr werdet sehen, das funktioniert wirklich gut. Das gibt schöne Bilder. Das muss nicht immer mit dem Riesenbesteck, mit Blitz und Reflektor und was weiß ich sein. Ja. Lasst es mal zu Hause. Ich behaupte sogar, der Gesichtsausdruck, dass das Model, zumindest wenn es ein ungeübtes Model ist, das werden die natürlicheren Bilder werden. Weil die Leute haben oftmals so ein bisschen, ich will nicht sagen Angst vor der Technik, aber es verschreckt den einen oder anderen schon so ein bisschen, wenn man da anfängt mit Blitz aufstellen und dann einen Reflektor und wie auch immer. Und dann kann man sich ja auch kaum aus dem Set rausbewegen, weil sonst funktioniert es ja halt nicht. Und das ist auch, ach komm, da vorne, das sieht ganz schön aus auf dem Boden, da ist das Licht ganz schön, das müsste doch 2 Meter weiter vorne, müsste es doch ein ganz nettes Licht auf dem Gesicht geben oder müsste eine schöne Silhouette geben, was ihr eben machen wollt. Und dann geht ihr einfach noch ein paar Meter und macht da eure Fotos und vielleicht entdeckt ihr da wieder was Neues. Also das ist ein richtiger, schöner Fotospaziergang gewesen. Fotospaziergang mit Porträt machen. Also es hat unheimlich viel Spaß gemacht.
Jo, sehr schön. Sprich, mit offenen Augen mal durch die Gegend laufen. Und ein kleiner Tipp, trotzdem noch am Rande, wenn Neufi so schön sagt, mal mit jemandem einfach loslaufen und gucken, wo er hingeht. Wenn ihr eine Location kennt und gezielt irgendwo hingeht, weil ihr die Uhrzeiten und die Lichtverhältnisse kennt, dann seid ihr ein ganzes Ticken schneller und ihr wirkt einfach noch ein bisschen professioneller.
Absolut.
Jo, und dann kommen wir mal zu der schon allseits angesprochenen, nicht absolut aktuellsten, aber aus dem Hause stammenden spiegellosen Kamera, in die sich der liebe Thomas verguckt hat.
Ja, also ich stand vor der Entscheidung, weil ich meine IM5 I meiner Tochter vermacht habe. Und ich habe die IM5 Mark II Olympus. Und jetzt war eben die Frage, okay, was mache ich denn jetzt? Ne? Also Hochzeit nur mit einem Kamerabody, zumal ich ja meistens mit Festbrennweiten unterwegs bin, nicht mit Zoom. War halt einfach die Frage, was mache ich jetzt? Hole ich mir eine EM5 Mark II dazu? Gehe ich auf die EM1 Mark II? Habe da also so verschiedene Dinge mir überlegt und dachte mir, also entweder ich nehme tatsächlich die EM5 Mark II zum zweiten Mal, einfach weil dann die Belegung und Bedienung exakt gleich ist. Oder aber habe dann überlegt, okay, was vermisse ich denn bei Micro Four Thirds? Und das war eben das Thema Tilt Shift.
Das ist genau der Bereich, wo es eigentlich nichts gibt. Ne?
Genau, da habe ich auch wenig Hoffnung, dass ich da irgendwas Vernünftiges in absehbarer Zeit überhaupt tun wird. Natürlich kann man dann versuchen zu adaptieren, aber wenn man dann eben mit dem quasi Faktor 2 dann den Bildwinkel umrechnen muss, dann habe ich einfach nichts gesehen, was weitwinklig Tilt-Shift-mäßig in Frage kommt oder kommen wird in absehbarer Zeit. So, und dann war natürlich die Frage, gut, was tun? Und Tilt-Shift, da gibt es halt, muss man halt sagen, wenn man sich da so ein bisschen damit beschäftigt, dann führt leider an der Firma mit C kein Weg vorbei. Und aber ich wollte jetzt also jetzt irgendwie auf noch ein Canon Body, das wollte ich jetzt also dann doch nicht. Ne? Und dann dachte ich mir, Moment, die Sonys, die können ja alles Mögliche adaptieren und Canon sogar sehr, sehr gut. Dann wäre doch das eine Möglichkeit. Und jetzt wollte ich aber auch keine, was kostet die neue Sony Mark III, ich weiß gar nicht, 3.500 Euro. Das war mir dann auch zu viel. Und dann bin ich eben drauf gekommen, dass ich mal schaue, ob ich mir eine gebrauchte A7 R2 hole. Die A7 II und die A7 R2 unterscheiden sich hauptsächlich in der Auflösung. Und ich dachte mir, okay, wenn ich die sozusagen dann auf Hochzeiten auch als Zweitbody habe, aufgrund der hohen Auflösung, reicht mir ja dann eine Festbrennweite, die entsprechend viel, vielleicht 35 mm oder sowas, und habe dann aber eben das, jetzt kommt wieder das Wort, das Grobpotenzial, ja, und das wäre vielleicht eine ganz geschickte Variante. Ja, und so bin ich jetzt also tatsächlich, habe ich mir eine A7 R2 gebraucht zugelegt und mache jetzt so gerade die ersten Gehversuche damit. Habe sie jetzt auch schon mit dem Tilt-Shift, was ich mir dann eben auch zugelegt habe, das 24 mm TSE L, also nicht die Version 2, sondern die 1er Version, mir auch zugelegt und habe das jetzt auch schon im Einsatz gehabt auf einem Shooting in einem Hotel, also sagen wir Architektur-Shooting, Interiors, und das macht Laune. Das ist wirklich gut. Also es war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Der zweite Punkt, der so ein bisschen bei Micro Four Thirds ab und an mal nervt, ist halt tatsächlich die Lichtempfindlichkeit oder das Rauschverhalten. Das fängt halt schon relativ früh an. Ja, muss immer gucken, was passiert dann da mit dem Bild. Und ne, klar, wissen wir alle, aber das ist einfach bauartbedingt. Ja, die Physik kann man halt nicht austricksen. Da ist natürlich ein kleiner Sensor ab einer gewissen Pixeldichte im Nachteil. Das ist einfach so. Ja.
Dafür sind aber eure Objektive putzig, klein und leicht.
Ja. Genau. Also es hat ja alles immer Vor- und Nachteile. Wo ich jetzt gerade am meisten zu kämpfen habe, also ich hatte ja vorher, ich habe die ja immer noch, aber die liegt jetzt seit Ewigkeiten im Schrank, eine Nikon mit Kleinbildformat-Sensor, aber sich jetzt nach den Micro Four Thirds wieder auf diese neue, oder was heißt neu, jetzt neu, aber eigentlich alt, auf die Schärfe, also auf das Verhältnis, wie weit muss ich ihn abblenden, um wie viel Schärfe im Bild zu haben, da habe ich jetzt gerade echt Probleme.
Das kann er vorstellen, ja. Das ist,
also das...
Das ist aus dem Muscle Memory rausgeflogen.
Völlig, völlig. Da bin ich echt teilweise einfach so, ach Gott, was, so viel Freistellung kriegt man jetzt, obwohl ich habe doch eigentlich abgeblendet, ja, bei Micro Four Thirds wäre jetzt von vorne bis hinten alles scharf und da plötzlich verschwimmt was relativ früh schon in der Unschärfe. Also, ja, da muss ich mich jetzt echt wieder dran gewöhnen. Das ist nicht so einfach.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, weil es, das kann einem ja auch keiner, das ist wirklich sowas, das muss man einfach ausprobieren. Das kann einem ja keiner erklären, wie viel Schärfetiefe ist denn das jetzt? Also, das ist ja irgendwie so ein Thema, das ist ja nicht greifbar.
Genau. Und das hat man halt, irgendwann hat man es im Griff, ja. Also bei der Micro Four Thirds, dann weiß ich jetzt, okay, das Objektiv, wenn ich jetzt so und so die blende, dann habe ich die und die Schärfe, ja, ganz klar. Und es passt jetzt einfach nicht mehr, ja.
Ja.
Muss ich mal nachkontrollieren, so, oh nee. Oh,
das
nee,
kann man gut verstehen. Was ja naheliegend gewesen wäre, wenn du dir einfach für deinen Tilt Shift, wenn du dir da eine Canon einfach gekauft hättest.
Ja.
Das wäre warum, warum hast du denn die Sony mit dem Adapter benutzt oder angeschafft?
Bei mir kommt doch keine Canon ins Haus.
Ah. Aber dafür eine Sony.
Nein, das also
ich nicht ab.
Nein, also ich habe, also ich finde ja immer noch diesen Formfaktor von der Spiegellosen einfach gut. Ja, jetzt kann man sagen, ja, habe ich ja auch immer gesagt, Mensch, macht es Sinn, eine Sony, also eine Kleinbildsensor Spiegellose zu holen, wo dann zwar der Body tatsächlich schön klein oder ja vergleichsweise klein ist, ja, und leicht, aber die Objektive ja genauso ja, so Riesenklopse sind. Ich habe mir jetzt dazu geholt, also ich habe zum einen habe ich mir so ein paar alte manuelle und ein paar Adapter geholt. Da gibt es auch, können wir vielleicht auch verlinken, da gibt es so eine Seite von einem, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber der beschäftigt sich sehr ausführlich und schon sehr lang mit manuellen Objektiven, die man an die Sonys adaptieren kann und welche jetzt besonders gut sind, ja, also weiß ich, welches 50er man ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, ja, und man kriegt da natürlich echt echte Schätzchen auch für recht gutes Geld. Also das hat mich einfach gereizt. Mhm. Und wie gesagt, der Formfaktor. Und ich habe mir jetzt, aber damit es eben, wie gesagt, wenn ich die jetzt auf einer Hochzeit als Zweitkamera da habe, habe ich mir jetzt einen 35 mm gekauft. 2,8.
Ja.
Würde man sagen, ja, 2,8, ja, 35. Ja, aber ich komme jetzt inzwischen ja von Micro Four Thirds und 2,8 am Kleinbildsensor hat erstaunlich viel Freistellungspotenzial.
Ach, guck da.
Und das ist auch klein und schnucklig. Und also ich habe die momentan mit diesem Objektiv eigentlich immer dabei, einfach um sie auszutesten. Ja, um einfach zu sehen, ach, guck mal.
Außerdem ist er neu, ne? Da muss man das ja.
Ja, gut, das auch, ja. Und also das Objektiv ist wirklich schön klein, schnuckelig und also ja gut, es ist jetzt kein wie heißen sie hier? Zeiss Bartis, oder?
Ja.
Ja, genau. Ja. Ja, aber dafür ist es halt auch ein Bruchteil, hat ein Bruchteil der Größe und des Gewichts. Mhm. Also ich finde das eine echt klasse Kombination. Und wie gesagt, 42 Megapixel, da kann man auch, 16 Megapixel rauskroppen aus einem 35 mm Bild
kriegt
und
man
hat dann immer noch eine ordentliche Auflösung, ja, und die Bildqualität, Dynamikumfang, ja, passt.
Super.
Also,
ja, hört sich stimmig an.
Gut. Ja.
Prima.
Ja, und dann eben, wie gesagt, das Tilt Shift hat auch noch seine Tücken, mit dem bin ich auch noch so ein bisschen am Kämpfen, also shiften.
Naja, aber dann lass doch einfach den Michael nochmal mit seinem Thema vorne rein, der muss weg, ne?
Alles klar.
Michael, gut, oder? Wie war das?
Ja, aber ich bin ja hier gechillt und entspannt. Ich bin dann irgendwann weg. Schauen wir mal. Ja, gut, relativ einfach. Wie es halt so ist, wenn man ein Haus baut, dann trifft man auch viele Handwerker und man tauscht sich natürlich auch aus, dass man eigentlich als Fotograf auch ein Handwerker ist, wie es ja dazu gehört und auch als Gewerk bezeichnet wird. Und naja, dann erzählt mir halt einer, ja, er bräuchte vielleicht ein neues Foto, sag ich, du, kein Problem, können wir machen. Ja, ich komme auch ins Studio, sag ich, mach dir keinen Stress, du bist hier am Fliesenlegen, hast du was zum Umziehen dabei, ich bringe was mit. Jetzt sage ich, gut, aber so ein Riesenequipment brauche ich eigentlich nicht, weil ich weiß ja noch gar nicht genau, wo im Haus fotografiere ich denn jetzt eigentlich, weil es ist zwar neu und es gibt ein paar Ecken, die Garage ist zu niedrig, mit 2,25 Meter, dann eine 90 cm Octagon-Box hinzustellen auf dem Stativ, die schlägt gleich oben an, das bringt gar nichts. Gut, oben unterm Dach sind es 2,50 Meter, da geht schon ein bisschen mehr. Dann habe ich gesagt, na gut, also ich habe gedacht, ich nehme jetzt einen Blitzkopf mit aus dem Studio und eine Octagon-Box plus ein Stativ. Natürlich meine Funkauslöser, Kamera, Stativ für die Kamera an sich und gehe dann erstmal los und gucke und habe schon öfters mit den kleinen Aufsteckblitzen da einen Funkauslöser dran gesteckt und hinten den Hintergrund aufgeblitzt, damit eine weiße Wand eigentlich porentief rein ist und einfach nur noch weiß ist. Jetzt habe ich mir überlegt, wo mache ich das? Gehen wir mal in das neue Schlafzimmer und habe erstmal das Ganze ziemlich weit links aufgebaut. Man muss sich das so vorstellen, 2,50 Meter Deckenhöhe, okay, und die Octagon-Box ein bisschen nach unten gewinkelt, damit das Licht ein bisschen von oben nicht ganz frontal so platt kommt. Es sollte keinen Schattenwurf irgendwie geben, sondern sollte ganz klar alles sein. Und habe es auf die Fensterbank gelegt und habe gemeint, irgendwie ist das nichts, das macht keinen Spaß, wir müssen weiter nach rechts. Das müsst ihr euch jetzt so vorstellen, da ist einmal die Wand dahinter und dann kommt aber so ein Vorsprung nach vorne. Also da kann dann ein Kleiderschrank hin, der kommt auch irgendwann dahin. Aber derzeit ist es so, die Wand und dann praktisch um 90 Grad die nächste Wand. Und dann habe ich mir da haben die Putzer so ein kleines Rollwägelchen gehabt. Das Rollwägelchen habe ich mir genommen und habe da drauf den kleinen Systemblitz draufgelegt und so abgeschrägt, dass er an die Wand geschossen hat. Habe ihn abgeregelt von der Leistung her auf minus 2/3. Ja, war minus, ne, gelogen, minus 1,1/3. So. Das hat gereicht, um die Wand hinten aufzuhellen. Und es hat dafür gesorgt, dadurch, dass dieser kleine Blitzkopf ja schön streut, dass er von der Seite die Reflexion der Seitenwand praktisch noch eine leichte Lichtkontur bekommen hat.
Ja. Okay. Das sind wir wieder beim Thema Lichtführung, ne?
Da sind wir beim Thema Lichtführung im Endeffekt, wo weiße Wände dementsprechend auch an den Seiten stehen, so wie die grauen in dem Tunnel, ne, die abdunkeln und ja, genau, eigentlich nichts zurückwerfen, hat man hier eine schöne Kontur dadurch rausarbeiten können. Und ich muss Tobi mal fragen, ich denke, ich kann das eine Bild, ich habe so eins geschossen, das ist so typisch eher, da guckt er genauso spitzbübig, wie er ist. Und ich denke, das darf ich vielleicht mal publizieren und dann stelle ich das mit in die Shownotes. Das Setup war also somit relativ einfach. Ich habe einen Studioblitz mitgenommen. Das hätte ich auch mit einem Systemblitz machen können. Aber da ist mir das einstellig doch ganz lieb vorne, damit ich wirklich weiß, wo geht der Schatten hin, wo hört er auf. Ich möchte nicht experimentieren. Wenn ich hinten relativ safe weiß, ich muss kurz ausmessen, wie viel Lichtleistung kommt an der Wand an, wie viel brauche ich, ich regle das dagegen. Und ich muss wissen, dass der Studioblitz im Regelfall nicht immer, aber gerade wenn anscheinend in einem Systemblitz die Batterien, obwohl sie eigentlich voll sein müssten, nicht ganz voll waren, macht der Studioblitz zwei Blitze, während der hinten nur einen macht. Also ich muss dann schon gucken, dass ich ein bisschen mich synchron mit den beiden Blitzgeräten verhalte, damit ich dann fotografieren kann. Ja. Aber in der Richtung sehr einfach und funktionell, was man mit dem Systemblitz noch alles so machen kann und ich sag mal, wo Wände sind und wie gesagt, ich mache das auch mit zwei Systemblitzen, Porträts, Fotos, dann brauche ich halt ein bisschen länger. Dann setze ich den einen vorne auf ein Stativ und schieße aus einem Winkel und der andere geht hinten an die Wand. Aber praktisch, diese kleinen Dinger sind unschlagbar zum Aufhellen einer weißen Wand mit Struktur, so dass die Struktur danach nicht mehr zu sehen ist.
Cool, ja. Schöne Idee. Primo, tja. Das ist eine richtige Lichtführungssendung.
Ja, ah, hallo. Der Herr sprach, es wird Licht, doch Thomas fand den Schalter nicht.
Ja.
Ja, jetzt soll ich nochmal.
Jetzt darfst du noch da wieder anknüpfen bei Tilten und Shiften, dich nochmal reinsteigen und dann da wieder anknüpfen, wo man dich eben unterbrochen hat.
Genau.
Ja, genau. Also Shiften, kein Problem. Achso, vielleicht noch.
Erklär doch mal, was damit gemeint
kurz,
ist.
Ja, ne? Vielleicht ganz kurz vorab, weil das war ja ganz, ganz lustig. Also, ein Tilt-Shift-Objektiv, wer das nicht kennt und nicht weiß, funktioniert im Groben so, dass man zwei Möglichkeiten hat, um den Bildkreis, den das Objektiv wirft, zu beeinflussen oder den Ausschnitt, den man mit dem Sensor aus dem Bildkreis herausschneidet, eben zu verändern. Also jedes Objektiv wirft ein rundes Bild und der Sensor ist eckig, ja, und schneidet sozusagen aus dem Kreis, den das Objektiv nach hinten wirft, eben ein Stück heraus.
So. Das ist so ähnlich wie beim Fußball, nur dass hier das Eckige ins Runde muss.
Ja, genau. Das Runde, und da muss das Eck, ja, genau. Genau umgekehrt. Ja. Fußball, oh je, schwieriges Thema gerade. Aber gut.
Stimmt.
So, und jetzt hat man also zwei Möglichkeiten. Das eine ist eben das Shiften. Und da passiert eben Folgendes. Ich kann diesen, wo der Kreis hingeworfen wird, kann ich über ein Drehrad vorne am Objektiv, das heißt, das Objektiv ist sozusagen zweigeteilt, ja, wenn man so möchte, und ich kann, naja, zweigeteilt stimmt eigentlich nicht, ja, ich kann das gesamte Objektiv vor dem Kamerabody verschieben, nach oben, nach unten oder nach rechts und links. Damit verschiebt sich einfach der Kreis, der nach hinten geworfen wird. Ein Tilt-Shift-Objektiv wirft einen größeren Kreis, sodass man sich eben aus dem Bild, was das Objektiv nach hinten wirft, den Ausschnitt verschieben kann, den man da rausholt. Genau.
Und das erklärt auch, warum so ein Tilt-Shift so ein Riesenbummer ist.
Ja, genau. Das ist also
das muss einfach vom Durchmesser her größer sein, ja. Weil sonst kannst du diese Aktion, die du gerade beschrieben hast, nämlich gar nicht machen.
So, und jetzt gibt es also, machen wir mal ein Beispiel, man möchte ein Gebäude fotografieren, eine Kirche oder was auch immer, und jetzt kommt man aber nicht weit genug weg, als dass man das ganze Bild füllend reinbekommt. Normalerweise, was macht man? Man schwenkt die Kamera nach oben,
gibt Stürze
und dann hat man halt stürzende Linien und wenn man das nicht hat, klar, kann man auch das in der Nachbearbeitung dann wieder machen, aber dann oft fehlt dann wieder irgendwo was und dann fängt man an, muss das irgendwie da, beim Himmel geht es ja noch, aber es gibt ja auch andere Situationen, wo dann einfach Bildinformation nicht da ist, die man dann irgendwie reinfriemeln muss und das ist alles sehr aufwendig. Und da kann man jetzt beispielsweise dann eben diesen wenn der Bildkreis größer geworfen wird, dann kann ich den Sensor quasi nach oben schieben und mir dann die Spitze der Kirche noch ins Bild holen, beispielsweise. Mhm. Das wäre so eine Anwendung, ja, für Shiften.
Typischer Anwendungsfall, genau.
Oder aber ich habe einen Spiegel vor mir, ja, und muss was, oder eine Scheibe, in der ich mich oder die Kamera sich drin spiegelt, dann kann ich aus dem Bild gehen, also ich kann mich quasi neben den Spiegel stellen und den Ausschnitt einfach seitlich verschieben. Und damit habe ich wieder den Spiegel oder die Schaufensterscheibe komplett im Bild, aber habe keine Spiegelung drin, beispielsweise. Ja. Also es wären so Anwendungsfälle für Shiften. Oder was jetzt bei mir wenn ich jetzt Architekturaufnahmen mache von Innenräumen beispielsweise, ab und an auftritt, ist, man hat dann immer so, also wenn man nicht die Kamera kippen möchte, dann kann man natürlich auch, wenn man sich im Innenbereich aufhält, die Kamera hoch und runter nehmen, ne, also quasi im Wasser halten und einfach die Höhe verändern. Damit kann ich ja auch gewisserweise meinen Ausschnitt verändern. Jetzt hat man aber beispielsweise den Fall, nehmen wir mal an, es geht um die Küche, da möchte man in der Regel gerne die Küchenplatte so ein bisschen von oben im Bild haben. Ne? Man möchte ein bisschen drauf gucken.
Ja.
Dann fehlt aber meistens unten der Boden.
Ja.
Und dann kann ich natürlich runtergehen, dann habe ich einen Boden drin, dann gucke ich aber nicht mehr auf die Tischplatte. Ne? Ja. Dann gucke ich mehr so seitlich drauf und nicht mehr von oben. Und das wäre zum Beispiel auch sowas, wo man dann entsprechend nach oben gehen kann und den Ausschnitt nach unten schieben. Das heißt, ich gucke nach wie vor auf die Tischplatte, habe aber unten dann den Boden im Bild, beispielsweise. Ja, das sind solche Anwendungsbereiche für Shiften.
Sehr schön.
So, und dann kommt eben das Tilten dazu. Und das Tilten besteht darin, dass man da jetzt nicht das gesamte Objektiv, wie beim Shiften, da wird das ganze Objektiv verschoben. Das komplette Glas, Batterie, die vorne dran ist. Beim Tilten wird, ich weiß nicht, ob es nur die Frontlinse ist, aber auf jeden Fall.
Wahrscheinlich die ganze Linse.
Aber die Hälfte des Objektivs, ja, nach vorne, wird geschwenkt. Nach rechts oder links oder oben unten geschwenkt.
Das ist das, was man vom Lens Baby auch kennt.
Ja, richtig, genau. Nur, dass man da eben das Ganze sehr kontrolliert machen kann.
Genau.
Das kennt man zum einen, das war mal eine ganze Zeit ganz hip, inzwischen sieht man das nicht mehr ganz so häufig, diese Miniatureffekte, ja, ne, wo man also dann, also was passiert, vielleicht muss man sagen, was passiert, es passiert Folgendes, die Schärfeebene wird dann im Verhältnis zum Sensor gekippt. Normalerweise ist ja die Schärfeebene einfach, wenn man sich den Sensor
parallel anfangen,
vorstellt und den einfach groß aufbläst und nach vorne schiebt, ja, gedanklich, dann ist es meine Schärfeebene. Und von diesem Punkt, auf den ich scharf stelle, nach vorne, nach hinten, wird ein Bereich je nach Blende eben auch noch scharf abgebildet. Und wenn man das jetzt ins Extrem treibt und sagt, okay, ich kippe diese Schärfeebene, dass die quasi nicht parallel vor mir steht, sondern dass die schräg verläuft beispielsweise, und dann hat man natürlich ganz interessante Schärfeverläufe.
Und vor allem auch sehr dünne, ne?
Ja, also, ja, genau. Ja,
also der Schärfeverlauf ist ja nicht dünner, aber durch die Verkippung ist das genau, quasi nur so ein Schärfestreifen irgendwie, richtig, so ein bisschen.
Und damit kriegt man halt diese Effekte hin, dass man also eine reale Szene fotografiert und der Eindruck wäre aber, es wäre, was weiß ich, auf einer Miniatur, wie nennt sich das da in Hamburg, diese...
diese Miniaturwelten.
Welten da, genau, oder vielleicht von einer
das war mal eine Zeit
Eisenbahn lang da.
Recht hip, ja. Und
genau,
wie das halt mit solchen Effekten ist, die nutzen sich dann halt auch irgendwie wieder so ein bisschen ab dann, ne?
Genau. Ja, man kann natürlich gewisse Möglichkeiten hat man auch in der Nachbearbeitung, in Photoshop sowas zu tun, aber
optisch ist doch so was wirklich anderes, ne?
Ja, ist doch, ja. So, also das wäre so der, sagen wir mal, der kreative Anwendungsbereich, aber man kann es natürlich auch was nutzen. Also nehmen wir wieder mal das Thema Hochzeit, Hochzeitspaar in der Kirche. Die sitzen nebeneinander. Ich als Fotograf stehe aber in der Regel nicht direkt vor denen, ja, sondern ich bin seitlich. Und dann hat man oft das Thema, wenn man dann aber jetzt nicht wahnsinnig, also alle scharf hat, auch die ganze Hochzeitsgesellschaft, man möchte ja gerne die auch so ein bisschen freistellen, dann muss man sich entscheiden, ja, genau, wird jetzt die Braut scharf oder der Bräutigam, weil die Schärfe ja eben, ne, parallel liegt. Und das wäre zum Beispiel sowas, wo man dann sagen kann, ich kippe meine Schärfeebene, sodass die Schärfe durch beide Gesichter geht. Also, dass die, ich kippe die nicht nach vorne, sondern ich kippe die seitlich.
Seitlich, ja.
Und versuche dann, die Schärfe so zu legen, dass beide scharf werden. Aber davor und dahinter wird es unscharf. Mhm. Also, ich habe die freigestellt, aber sie sieht beide scharf drauf und nicht nur einer von beiden.
Cool.
Oder.
Und das machst du alles dann manuell?
Genau, alles manuell. Oder aber Food-Fotografie. Ich habe einen Teller und möchte, dass der Teller komplett, also dass das Gericht komplett scharf ist. Auch wieder die Möglichkeit, entweder ich muss eben abblenden, möchte ich vielleicht aber gar nicht, sondern ich habe dann die Möglichkeit, die Schärfeebene auf den Teller zu legen.
Genau.
Und mein Schärfeverlauf geht dann eben nicht, wie man es normalerweise hat, von vorne nach hinten, sondern von oben nach unten. Das heißt, ich im Extremfall könnte die Tischplatte, wo der Teller draufsteht, schon in der Unschärfe liegen, aber das komplette Essen ist von vorne bis hinten auf dem Teller scharf.
Ist trotzdem scharf, ne? Ja, das ist ja schon irgendwie, ich habe es ja schon mal gesagt, also gerade in der Folge, die wir mit dem Chris Marquardt zusammen gemacht haben, so Tilt Shift, das wird mich ja schon irgendwie ein bisschen anfixen. Also ich glaube, da komme ich doch nicht drum rum.
Das also macht schon Spaß.
Der aber Nachteil ist, dass die Objektive echt scheiße teuer sind. Sorry, aber man muss es wirklich so sagen.
Na gut, also ich hab ja mit dem Chris Marquardt da hin und her, der hat mich da auch nochmal, falls er zuhören sollte, danke an dieser Stelle, er hat mich da tatkräftig beraten. Ich habe mich ja für diese 1er-Version entschieden.
Von Canon.
Von Canon. Mhm. Also da gibt es einen 17er, einen 24er und ich glaube einen 45er in der 1er-Version.
Ja, ich glaube schon, ja.
45. Und ich habe das 24er. Und das hatte der Chris auch sehr lange. Inzwischen hat er das 2er. Und habe ich auch gefragt, gibt es denn irgendwas, was jetzt zwingend für das 2er spricht oder was absolut gegen das Einser spricht. Und er sagt, nee, also grundsätzlich kommt man damit erstmal sehr, sehr weit. Wo die sich unterscheiden, aber was auch ja, eine witzige Geschichte war, ich habe, die gibt es glaube ich gar nicht mehr neu. Also die kann man gar nicht mehr neu kaufen. Also
die Einser mit sicherlich genau, mit Sicherheit nicht, wenn es da eine Zweier gibt, da wirst du die Einser nicht mehr neu bekommen.
Genau, also deswegen war klar, also ich nehme die Einser, das heißt, ich muss mir die Gebrauch kaufen. Und dann hatte ich bei eBay geguckt und dann war tatsächlich ein Modell, was hier, ja, keine Ahnung, 10 Kilometer weg. Ja.
Ach ja.
Da habe ich den kontaktiert und gesagt, Mensch, ich würde gern vorbeikommen, mir das anschauen. Hab dann von meinem Nachbarn sein Canon Body ausgeliehen, weil die Sony hatte ich da noch nicht. Bin da hingefahren und hab das Ding dran geschraubt und hab mich ja im Vorfeld noch nie so wirklich intensiv damit beschäftigt. Also mir war schon klar, wie Tilt und Shift funktioniert.
Ja, so in der Theorie aber, eben, ne?
Ja, aber hab das Ding dann darauf geschraubt und hab dann gesehen, ah gut, da gibt's so, man muss sich das so vorstellen, da gibt's so eine Skala und ein Drehrad und damit kann man dann eben das ganz fein justieren, wie hoch shiftet oder tiltet man und gegenüber die Schraube ist zum Kontern, also ich kann ein Shift einstellen und dann mit der gegenüberliegenden Schraube das festdrehen, dass sich das nicht mehr verschiebt und dann das Tilt beispielsweise, wenn ich das machen möchte, so. Und wie gesagt, ich habe mir da jetzt nicht wahnsinnig Gedanken gemacht, habe das Ding da drauf gepackt und habe dann so ein bisschen rumgedreht und geguckt und so. Und habe ich gesagt, okay, da gab es also zwei Räder, einmal hoch, runter, einmal rechts, links. Ne? Und da habe ich so gedreht und so. Dann sage ich, okay, ja, und wie tilt ich denn jetzt? Weil ich dachte, ich shifte jetzt gerade in zwei Richtungen. Da sagt er, nee, ich hätte jetzt geschiftet und getiltet. Und dann habe ich gesagt, ach, ja, tatsächlich, okay. Gut, und da war das aber so eingestellt, dass ich mal überlegen, ich konnte hoch, runter shiften und rechts, links tilten. Und da habe ich den gefragt, ja, und wenn ich jetzt aber rechts, links shiften möchte, wie geht es? Ja, das geht nicht. Da müsste ich die Kamera ins Hochformat drehen. Da sag ich, ja, aber das kann ja jetzt nicht sein. Also wenn ich jetzt so Food-Fotografie mache beispielsweise,
gibt's dann hoch
und möchte quasi die Schärfeebene auf die Tischplatte kippen, muss ich dann zwingend immer im Hochformat fotografieren. Ja, das sei so. Also ich weiß nicht, es kommt mir jetzt echt komisch vor. Ich überlege mir das nochmal. Bin ich mal losgefahren und habe ich mich hingesetzt und mal YouTube und so und dann irgendwann habe ich gesehen, na, es gibt halt einen Knopf, den drückt man und kann das ganze Objektiv dann um 90 Grad drehen und dann hat man genau diese, ja, hat man es genau verkippt, aber der hat dieses Objektiv verkauft und wusste gar nicht, dass das geht.
Ja, das war vielleicht der Grund, warum er es verkauft
hat. Wer weiß. Also es war ein bisschen merkwürdig. Und ja, also das unterscheidet sich jetzt, diese Version 1 von der Version 2 unterscheidet sich insofern, als bei der 1er Version, die ich jetzt habe, in der Standardkonfiguration eben dieses Tilt und Shift um 90 Grad gedreht ist. Also ich kann in der Standardkonfiguration nicht shiften und tilten in derselben Ebene, sondern immer nur um 90. Also ich kann es hoch und runter shiften und rechts, links tilten oder umgekehrt, aber eben nicht hoch, runter shiften und hoch, runter tilten. Das funktioniert nicht.
Okay,
das kann man aber umbauen, aber da muss man dann irgendwie so mit Schraubenzieher und so, muss man wirklich was Schrauben lösen, uns anders zusammensetzen und wieder zusammen. Und dann hat man aber wieder nur die Möglichkeit, ne, dass man also beides gleichläufig hat. Mhm. Wenn man dann wieder wechseln muss, muss man es wieder umbauen. Mhm. Und die Zweier-Version hat halt die Möglichkeit, dass ich das Verhältnis von Tilt und Shift zueinander umstellen kann und sogar auch, wenn ich es recht verstanden habe, auch in Zwischenstufen. Also 45 Grad gekippt tilten und hoch runter shiften oder sowas. Ne? Also die beiden sind unabhängig voneinander und können ohne Umbau arbeiten. Einfach umkonfiguriert werden.
Das hört sich aber jetzt schon ein bisschen wild an, so ein Objektiv umzubauen, muss ich ehrlich sagen.
Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich scheint nicht so wirklich schwierig zu sein. Ob man es jetzt aber
wirklich vor Ort... Fallen dir da nicht irgendwelche Linsen entgegen oder
so? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da haben sie... Also so ganz auseinandernehmen muss man es dann doch nicht. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht gemacht. Also ich habe es jetzt in der Konstellation eben 90 Grad gekippt,
ja, die beiden Winkel. Das ist natürlich auch die Frage, ob du da wirklich noch einen Anwendungsfall für hast, dass du das eben...
Ja, also der Chris meinte, also er hat das nie vermisst bislang.
Und ja.
Von daher denkt er, dass man mit der 1er Version durchaus weit kommt. Und die liegt vielleicht einfach, damit man eine Vorstellung hat, die liegt jetzt gebraucht so bei irgendwo zwischen 550, 650 Euro. Also ich finde...
Ja, das ist ein Preis, der ist annehmbar. Also ich hatte natürlich im Nikon-Lager da mal geschaut, da gibt es auch einen 24er Blende 3.5.
Genau, das hat es auch, ja.
Das ist irre teuer. Ich weiß nicht.
Ich glaube, das Zweier, aber da habe ich jetzt auch noch
Gebrauchpreise. Über 2 Kilo
Euro. Da liegt man so bei die Gebrauchten, die Zweier liegen so bei, was ich so gesehen habe, so bei 1500 Euro. Neu genau, weiß ich jetzt gar nicht.
Findet man die neu um die 2, wenn man das
relativ teuer. Echt, 1500 neu sogar? Okay, dann habe ich... Dann
nee, nicht 1500 neu, 1500 gebraucht. Neu
gebraucht, gell? Ja.
Auf jeden Fall. Ja.
Also, ja, und dann dachte ich mir, nee, also wenn der Chris sagt, er kam bisher oder er kam wirklich über Jahre damit zurecht, er hat es nicht vermisst. Und wenn man es wirklich mal braucht, gut, dann kann man es umbauen. Das scheint jetzt nicht so wahnsinnig schwierig zu sein, aber...
Naja, ich meine, es gibt ja auch noch, ich glaube, von Valimax gibt es noch was, aber da habe ich keine Ahnung, wie...
Von Samyang gibt es auch was.
Ja, ich glaube, das ist fast dasselbe, ne? Also
ja, ich glaube, das die Samyang war nämlich, ich glaube, die ist einfach nur anders gelabelt.
Ich weiß nicht, wie da die Linsen sind, das kann ich nicht sagen. Aber das liegt dann bei 500 neu, glaube ich, irgendwie so. 500, 600, glaube ich.
Aber ich muss sagen, also dieses Tilten und dann Scharfstellen, das hat es in sich. Das ist nicht so trivial. Das ist nicht so trivial. Weil du hast halt wirklich so, du musst mal erstmal irgendwo hin fokussieren. Ne? Jetzt ist die Frage, wohin denn? Dann tilten. Aber die Frage ist, wie weit muss ich denn tilten, damit ich, also man muss weniger tilten, als man denken würde. Ja, also man denkt ja jetzt, wenn ich eine Tischplatte vor mir habe und ich möchte die Schärfe auf die Tischplatte legen, dann muss ich im Grunde das Objektiv um 90 Grad nach unten kippen. Ja?
Mhm.
Ist es aber nicht. Ja. Und da ein Gefühl dafür zu kriegen, ja, wie viel muss ich denn, damit der Schärfeverlauf da liegt, wo ich ihn gern haben möchte. Mhm. Und durch das Tilten ist natürlich verstellt sich wieder der Fokus. Das heißt, ich tilte, dann muss ich wieder nachziehen mit der Schärfe. Mhm. Dann muss ich gucken, ist vorne scharf, ist hinten scharf? Nein, okay, woran liegt es jetzt? Muss wieder den Tilt ändern, wieder die Schärfe nachjustieren.
Das hört sich so ein bisschen an, als sollte man das am Anfang erstmal auf dem Stativ probieren.
Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
Bevor man anfängt, aus der Hand da zu fotografieren, weil da hat man halt schon...
Nee, aus der Hand kann man wirklich dann solche Spielchen machen, ne? dass man eben so einen krassen Schärfeverlauf hat und dann eben... die Gesichter scharf hat und der Körper und der Hintergrund ist schon in der Unschärfe. Ne? Also da geht dann schon wirklich so in Richtung Lensbaby fast schon. Ja? Oder Shiften aus der Hand geht auch gut. Aber jetzt gezielt tilten, um einen gezielten Schärfeverlauf zu haben, ich glaube,
brauchen wir viel Übung.
Ich weiß nicht, ob man das wirklich aus der Hand hinkriegt. Aber da braucht man sehr, sehr viel Übung. Ja, absolut.
Ja, cool.
Ja, und das nächste Mal kriegt der Thomas von mir einen Pop-Up-Filter geschenkt. Dann wird das T nicht mehr ganz so hart, wenn man tiltet.
Oh.
Das klingelt bei mir in den Ohren.
Ehrlich?
Du bist aber auch empfindlich.
Aber als Badener hat man, normalerweise sagt man, als Badener eher so bl und d. Ne? Also ich habe mich jetzt bemüht,
hochständig zu sprechen. Sehr schön.
Ja,
hast du toll gemacht.
Halt ein bisschen beim
Poppt halt.
Tilt.
Genau. Na gut, okay. Ja, super. Jetzt haben wir getiltet, geschiftet. Mein Termintheater verschiebt sich auf morgen und deswegen bin ich auch noch da. Auch entspannt. Kommen wir doch langsam zu dem Thema, was hast du in den letzten 4 Wochen fotografiert? So, jetzt drücke ich mal meine Refresh-Taste, ob ich da wirklich als Einziger gerade
bin. Ja, du bist als Einziger.
Sowas, toll, okay. Ich hab
wir haben alle nichts getan.
Ich habe viel getan, aber gut, ihr wollt halt nichts erzählen, ihr seid schüchtern.
Ja, ich habe ja mein Pulver vorhin schon verschossen, quasi. Das hätte man auch da unten reinbauen können, aber ich fand...
Ja, das macht es doch, aber ich wäre schon gespannt auf so ein paar Bilder da von deinem Nichtführungsdingens-Spaziergang.
Ich müsste da jemanden fragen, ob es veröffentlichen darf.
Dann frag doch mal jemanden. Dann sehen wir vielleicht was. Ich frage auch jemanden und dann kann ich auch ein Bild veröffentlichen. Von der Päpstin kann ich auf jeden Fall welche veröffentlichen, denn tatsächlich die Päpstin hat Wiederaufnahme, nachdem sie jetzt erstmal eine Zeit lang geruht hat. Nämlich 2015 war sie dann dementsprechend 5 Jahre in Folge abgespielt, in Fulda zumindest, wenn sie auch woanders wieder aufgetreten ist. Ist es nach wie vor ja so, dass eines meiner Steckenpferde die Musical-Theaterfotografie ist und ich auch einer der Hauptfotografen bin, wie auch die letzten Jahre, der hier diese verschiedenen Musical-Shows und in diesem Jahr 3 Stück. Nächsten Donnerstag, sprich den 12. habe ich die nächste und dann kommt noch eine. Jetzt waren wir bei der Päpstin zu dritt. Ein langjähriger Kollege auch aus Fulda, Uli Meier. Dazu kommt dann der Christian Tech und ja, meine Wenigkeit und wir teilen das in unserem Regelfall ein Stück weit auf. Es war immer so, einer macht links, einer macht rechts, einer macht die Mitte. Uli hat für sich die Mitte gefunden aus der dritten Sitzreihe und von unten hoch und dann habe ich links und rechts gemacht und der Christian hat die Mitte von hinten gemacht und hat da einiges abgedeckt. Jetzt waren wir zu dritt und wir haben auch noch die Darsteller porträtiert. Wir waren am Bilder sichern in der Pause, die JPEGs schon mal runter, denn der Produzent kriegt die Vorauswahl der JPEGs und trifft dann dort seine die finale Auswahl. Das heißt, der zweite Akt wird dann später nur noch gesichert, wir sind einen Ticken schneller. Und wie es auch schon immer in den Theatern so ist, und das habe ich schon ein paar Mal erzählt, deswegen will ich nicht alles wieder neu erzählen, aber da kann natürlich auch das ein oder andere Schlamassel passieren. Gut, sagen wir so, Neuerung zum Beispiel, die Raben fliegen. Früher haben die Raben getanzt, jetzt können die Raben auch tatsächlich fliegen und schweben über die Bühne. Aber kaum einer hatte aus den Perspektiven, in denen wir waren, in der kurzen Szene, ein richtig knaller Bild. Wir haben welche, aber nicht die Auswahl, die wir gerne hätten. Okay, ja, dann kommt die Pause und man sichert. Ja, und die Pause ist zu Ende. Und man hat wohl gesagt, es würde weitergehen, aber keiner von uns hat es gehört. Und es hat auch keiner Wert darauf gelegt, mal zu gucken, ob überhaupt ein Fotograf im Saal ist. Mhm. Und als wir dann die zweite Nummer gehört haben, denn Sabrina Weckerlin, die Stimme höre ich raus und sage ich, ups, es läuft, hatten wir die erste Szene verpasst. Und in der ersten Szene war natürlich eine absolute Neuerung, die es vorher nicht gab. Blöd.
Dumm gelaufen. Sehr blöd.
Ja. Gut. Das Programm, wir hatten erstmalig nicht diesen Nachtmarathon wie sonst. Sonst war das ja bis 23 Uhr irgendwas fotografieren, die Bilder abgeben, hier zu Hause sichern, ins Bett legen, 3-4 Stunden später gucken, kam schon E-Mail mit der Auswahl, aufstehen, Bilder bearbeiten, weil morgens um 7 musste sie fertig sein. Jetzt hatten wir einen Tag Luft. Das heißt, wir haben tatsächlich tagsüber Gas gegeben, wie bescheuert, und die Bilder fertig gemacht. Das war halt anders. Ich hätte es gerne nachts gemacht, weil das hatte ich mir geplant, aus der Vergangenheit heraus. Naja, Plan kann man viel. Man ist ja flexibel. Okay. Dann hatte ich natürlich die Zeit, weil die Druckdaten erst am Donnerstag weggehen mussten. Dienstag haben wir fotografiert. Ich bin abends nochmal ins Theater und habe eben diese 2 Bilder, die wir gebraucht haben, nochmal geschossen und habe die noch nachgereicht. Das war aber Glück im Unglück, weil es hätte auch anders sein können. Jetzt ist es wieder so, am 12. habe ich den normalen Marathon. Ich bin alleine. Ich denke, weil es eine Wiederaufnahme ist, mit wenigen Änderungen, dann müssen wir nur verschiedene Bilder nachschießen. Ich tagge das komplette Theater ab, von der Reihe 0 bis zur Reihe 12, von der linken bis zur rechten Seite und zur Mitte. Das mit Turnschuhen und einem fast fertig gehaltenen Bänderriss. Dass wir am 12. fotografieren, am 12. die Nacht vom 12. auf den 13. bis morgens um 8 Uhr alles fertig haben müssen, dann um 9 Uhr gehen die Druckdaten raus, dann am Samstag ist Premiere.
Du brauchst ein paar Rollschuhe, da bist du schneller.
Ne, das geht nicht, das sind Stufen, dann falle ich wieder runter. Dann ist dunkel. Ich kenne dieses Theater in- und auswendig und von daher falle ich da im Regelfall nicht um. Aber schauen wir mal. Also ich kann dann was berichten zu der Fotoprobe dort, mal schauen, wie es ist. Derzeit keine Assistenzstelle zu vergeben, vielleicht nochmal für die Schatzinsel, aber da würde ich kurz gucken, ob wir das irgendwie anders publizieren. Aber es war spannend, es macht Spaß und es ist toll, wieder viele Freunde zu sehen, mit denen ich ja selber auch 4 Jahre lang auf der Bühne stand, die wirklich nicht nur Darsteller sind, sondern auch ganz tolle Menschen. Wenn man auch diese Welt mal kennt, ich war ja eh schon lange Tänzer und habe schon auf verschiedenen Bühnen getanzt, aber Musical 4 Jahre nur und das auch nur Kleinstrollen. Aber es ist einfach toll, wie lange eine Freundschaft halten kann, wenn man sich sieht, wie man sich freut und wie man die Zeit miteinander verbringt. Und natürlich legt man dann auch ein Augenmerk bei den Fotos nicht nur auf die Hauptdarsteller, sondern wenn dann irgendwo mal eine coole Szene ist mit einem der Freunde, die auch kleinere Rollen stellen, dann kriegen die auch das ein oder andere Foto.
Cool.
Aha.
Deswegen schön.
Ja, und so du Neufi, hast du das nicht auch schon gesagt. Ja, ne?
Also ich war eben, ich habe mit dem Stefan zusammen und noch ein paar anderen Leuten, waren wir da halt unterwegs. Und ansonsten hatte ich im letzten Monat, ich hatte so viel um die Ohren, ich hatte die Kamera so gut wie gar nicht in der Hand. Das wird sich aber jetzt spontan ändern, weil, ich habe es ja schon gesagt, ich packe mir meine Tochter ein und ziehe mir noch mal eine Woche durch Berlin. Und da wird bestimmt das eine oder andere entstehen, also da kann ich bestimmt das nächste Mal was von erzählen.
Okay, also ich habe gerade mal geschaut, was ich eigentlich gemacht habe. Ich lade mal kurz was in Slack hoch. Ich muss mal fragen, ob ich das, also ich muss die Protagonisten fragen, ob ich das zeigen darf.
Ah.
Das war aus einer Business-Portrait-Session letzte Woche.
Wir müssen mal irgendwie eine Möglichkeit schaffen, wenn wir was hochladen, dass das der Chat auch sieht.
Ja, das stimmt.
Schauen wir mal. Irgendwie. Da kenne ich einen fitten ITler, der lässt sich bestimmt was Tolles einfallen.
Ja, aber das ist mir heute gerade aufgefallen.
Der fährt jetzt in Urlaub, ne?
Ja, ich fahre jetzt erstmal in Urlaub. Das muss sein. Aber es ist nicht so ein ausgiebiger, langer Urlaub. Also da. Aber da lasse ich mir schon was einfallen.
Ich wäre froh, wenn ich überhaupt Urlaub hätte.
Aber dafür hast du danach ein Haus.
Ja, das stimmt. Das
hat auch was.
Ja, es hat auch seinen Reiz. Ist alles gut. Ne? Prima.
Ja, also mal sehen. Entweder dieses Bisonporträt oder ich mach mal irgendwas von Tilt Shift oder Makro oder so. Irgendwas, irgendwas wird sich finden. Hm. Habt ihr das Bild gesehen?
Ja, ja.
Das Bisonporträt.
Ja, ja. Sieht aus wie aus einem alten Fitness-Step-Video aus den 90ern, in den blauen Bändern.
Also wir hatten echt Spaß.
Ja, so sieht's aus.
Das sieht man, ja. Sehr schön.
Cool, cool. Mensch.
Ja, Jungs, dann sind wir eigentlich so ziemlich am Ende der Sendung und wir haben eins schon lange nicht mehr gemacht. Und lasst mich anders anfangen als ganz typisch. Zum einen finde ich, sollten wir mal eine Flickr-Sondersendung rausbringen, weil was in der Gruppe in der letzten Zeit passiert, ist der absolute Knaller und wir sollten uns tatsächlich mal einen Tag mal irgendwo hinsetzen und mal ein paar Sachen rauspicken und mal darüber sprechen. Das macht Spaß zu gucken, wie diese Gruppe weiterlebt und sich weiterentwickelt und was da alles drinsteckt. So wie wir das jetzt mal machen wollen und einfach auch mal vielleicht Feedback geben, das sollten wir ab und auch mal machen, können wir nicht immer, ist klar, aber ab und zu bestimmt. Würden wir uns aber auch freuen, wenn ihr das mal wieder tut. Ihr wisst, es gab eine ganze Zeit lang, da haben wir das fast regelmäßig gesagt. Bewertet uns bitte auf iTunes, wenn euch das gefällt, macht ein Sternchen, schreibt einen kleinen Kommentar, tragt uns ein bisschen weiter nach vorne. Es ist zwar schon eine Weile her, da sind wir mal dummerweise bei iTunes rausgefallen und wir waren mal unter den ersten Fotopodcast oder Podcast Deutschlands. Wir haben die ganzen ersten Bewertungen verloren. Wir sind jetzt bei 40. Das ist cool. Aber ich fände es auch cool, wenn es irgendwann 41, 42, 43 ganz viele werden. Also wenn ihr Lust und Laune habt und nehmt euch kurz die Zeit, gebt uns ein Sternchen und vielleicht schreibt ihr noch ein paar Zeilen dazu.
Ja, das wäre gut.
Das wäre cool.
Da nochmal dran erinnert hast. Ja, und die andere Möglichkeit wäre halt tatsächlich, uns bei Podlife zu abonnieren. Wäre auch cool und dann kriegt ihr immer direkt mit, wenn wir live gehen und habt die Möglichkeit auch euch in die Sendung mit einzuklinken.
Während wir gerade reden, habe ich schon eine Möglichkeit gefunden, wie man etwas publizieren kann. Ich kopiere das mal in den Chat rein und kann man das gleich live testen. Ich bin ins Wort gefallen, Entschuldigung.
Nein, alles gut. Sind wir durch. Heute wirklich kurz und knackig, oder? Also.
Ja, so war es auch geplant heute.
Ja, gut, anderthalb Stunden ist so eine schöne Zeit. Das ist eigentlich unsere Standardzeit. Da wollten wir ja mal wieder hin. Für heute haben wir es geschafft.
Na, guck an. Ah ja, okay. Funktioniert tatsächlich mit dem.
Schön, ne?
Mhm.
Ja. Super, dann haben die Hörer auch immer gleich die Chance, da mal nachzugucken.
Genau.
Das heißt, ihr seht, wir entwickeln das ganze Stückchen weiter. Der Chat ist schon wesentlich stabiler als beim letzten Mal und einfacher natürlich auch zu handhaben. Wir haben auch einen neuen Button auf der Homepage, der sich mit dem Thema Live befasst. Da kriegt ihr genau erläutert, wie das funktioniert mit dem Stream und auch dem Chat. Das hat der Neufi noch mitgemacht und ja, ich denke, das Ganze wird immer runder und vielseitiger.
Ja.
Und
da wäre jetzt mal die Frage an den Chat, ob es heute Aussetzer gab. Einfach mal reinposten, ja, nein, das würde schon reichen. Ja, supi, Leute.
Alarm.
Dann wären wir durch, ne?
Dann belassen wir
es. Ja, mit der Welt und der Neffe.
Genau.
Nein, alles gut. Hat wieder viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Ich denke, für heute war es das. Ich bin noch schuldig, das Interview mit Theona war auch schon am Schneiden. Das hätte eigentlich 205 werden sollen. Wird 206, denn mitten im Schneiden hat mein Rechner verabschiedet, aufgehangen und ich hätte alles neu machen müssen und da hat mir die Muse gefehlt. Seht es mir bitte nach. Die neue Serie, ich habe mit Neufi schon mal gesprochen, Who is Who. Wir stellen verschiedene Personen vor, die mit der Fotografie irgendwie verbunden stehen und die mir hauptsächlich auch in Fürsteneck kennengelernt haben. Aber da kommen auch noch ein paar andere. Beginnt auf jeden Fall demnächst mit 206.
Cool. Da bin ich wirklich gespannt drauf.
Mhm, ich auch. Super, super.
Also.
Gut, also, okay. Dann beschließen wir es jetzt. Ne? Dann gehabt euch wohl und bis zur nächsten Aufzeichnung. Ah, ja. Da haben wir gerade Aussetzer nicht, aber man wird nach einer gewissen Zeit rausgeschmissen. Aus dem Chat, meint der, ne?
Aus dem Chat. Wenn man inaktiv ist, fliegt man
aus dem Chat. Ja, da kann man an der Zeit noch ein bisschen was drehen. Da muss ich schon mal gucken, ob ich da eine günstigere Zeit finde. Allerdings wird das nicht funktionieren, dass ihr angemeldet seid und dann irgendwie, was weiß ich, nach einer Stunde oder sowas direkt weiter chatten könnt. Da müsst ihr euch kurz neu anmelden.
Nee, man muss nur Refresh machen.
Oder nur einen Refresh machen und dann, ja.
Gut, also
okay.
Dann tschüss, bis zur nächsten Aufzeichnung. Tschüss. Und jetzt der Michael.
Ja, dann zum Schluss. Haha, super. Da kommt erst die Musik. Guck hier, ich darf nicht.
Ich war zu früh.
Jetzt will ich nicht mehr.
Ach.
So, ja, auch von mir natürlich. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und vielen lieben Dank, Neufi. Ich fühle mich so ein bisschen unter Druck gesetzt.
Ach was. Gut. Tut dir auch mal gut.
Danke.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Tschüss.